Es war einmal an einem Abend vor circa 2000 Jahren, da waren 13 Männer zusammen in einem Raum. Die Stimmung war ziemlich bedrückend. Einer von ihnen wollte den restlichen 12 etwas mitteilen. Es war eine wichtige Botschaft, die er ihnen mitteilen wollte. Und er nutzte diesen Abend, es war ein Donnerstagabend, um ihnen sein Herz auszuschütten. Er hatte viel auf dem Herzen. Und er wusste, dass er in weniger als 24 Stunden, um genau zu sein, tot sein wird. Was würdest du, lieber Zuschauer, liebe Zuschauerin, deinen Freunden oder deinen Familienmitgliedern mitteilen, wenn du wüsstest, dass du innerhalb von 24 Stunden sterben wirst? Jesus und seine 12 Jünger waren in der oberen Kammer und Johannes erzählt in seinem Evangelium in ausführlicher und poetischer Art und Weise von diesen letzten Stunden an diesem Donnerstagabend. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße und dann schüttet er ihnen sein Herz aus. 31 Mal benutzt er in diesen Kapiteln bis Kapitel 17 das Wort Liebe. Es ist eine Botschaft der Liebe, die er ihnen mitteilen möchte. Und ich möchte mit dir zusammen aufschlagen, Johannes 14 und dort Vers 1. Lasst uns zusammen aufschlagen, Johannes 14 und dort Vers 1. Jesus hat schon angefangen, über die Liebe zu reden und er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und jetzt redet er davon, dass er im Himmel sein wird oder dass er in den Himmel gehen wird und dass er dort eine Stätte für seine Jünger, für uns alle vorbereiten wird. Ein bekannter Text. Aber Jesus fängt an, komische Details einzubauen, die uns vielleicht noch gar nicht so aufgefallen sind. Lies es mit mir zusammen, Johannes 14, Vers 1, dort schreibt er, euer Herz, oder dort sagt er, euer Herz wird nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben, ich gehe hin, um eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus sagt hier, dass er dorthin gehen wird, wo seine Jünger sind, beziehungsweise dass seine Jünger dorthin gehen werden, wo er sein wird. Das ist ja eine komische Verbform, die er benutzt. Anscheinend ist es so, dass Jesus auch nicht nur auf das Himmelreich hindeutet, sondern noch etwas anderes seinen Jüngern sagen möchte. So deutet es der Text zumindest. Und wir sehen, dass er etwas ganz Besonderes hier meint, wenn wir weiterlesen in Vers 10. Also schau mit mir Vers 10 an. Glaubst du nicht, schreibt hier Johannes, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Das ist ja komisch. Jesus benutzt hier dieses Wort in dem Vater und der Vater wird in ihm sein und Jesus ist in dem Vater. Was genau heißt das eigentlich? Die Jünger haben es nicht so genau verstanden. Vielen von uns fällt das überhaupt nicht auf, wenn wir darüber lesen, irgendwie hinweglesen, könnte man ja sagen. Und Jesus macht hier weiter in Vers 18. Schau dir mit mir zusammen an, was er hier sagt. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Jesus ermutigt seine Jünger hier in diesen letzten Stunden. Er sagt noch eine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Da ist es wieder dieses Wort in. Ja? Sie werden in ihm sein. Und ja, klar, Jesus redet hier auch davon, dass sie im Himmel sein werden oder beziehungsweise dass er mit ihnen noch einmal eine Konversation haben wird, dass er ihnen noch mal erscheinen wird. 40 Tage lang war Jesus nach seiner Auferstehung ja noch auf dieser Erde, um seinen Jüngern noch etwas mitzugeben. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass er nicht nur davon redet. Die Interpretationsfülle, die in diesem Text steckt, lässt sich nicht nur ausschöpfen durch dieses eine Merkmal. Nein, wir haben hier noch etwas anderes, von dem Jesus hier spricht. Du musst dir vorstellen, dass das die letzte Chance war, die Jesus hatte, um seinen Jüngern, die ja die Gemeinde gründen sollten, die Botschaft mitzuteilen, die er ihnen mitteilen wollte. Das war sein letzter Abend. Und was macht man dann? Was könnte sich Gott ausdenken, damit die Gemeinde so entsteht, wie er es sich wünscht, wie seine Jünger zu Nachfolgern werden und die Botschaft des Evangeliums in die ganze Welt hinausbringen? Was kann Gott tun in seiner Allwissenheit, in seiner Allmacht? Was macht Jesus hier? Nun, um das ein bisschen zu erläutern, musst du dir vorstellen, dass Jesus die letzten 3,5 Jahre von diesem Text ausgehend neben seinen Jüngern war. Die haben zusammen gegessen, geschlafen. Er war müde, er war hungrig, er war durstig. Jesus wurde als Mensch von seinen Jüngern auch wahrgenommen, obwohl er natürlich auch Gott selbst war. Und jetzt fängt er an, davon zu reden, dass die Jünger in ihm sein können, wie er in dem Vater ist. Und das ist ja eine sehr komische Vorstellung. Was genau heißt das, dass sie in ihm sind? Die Jünger haben es nicht verstanden, aber Jesus erläutert es hier in den Versen 16 und 17 zum ersten Mal ganz deutlich. Also wir gehen ein bisschen zurück. Wir haben gerade Vers 20 noch gelesen und jetzt lesen wir nochmal Vers 16. Ich fange sogar an, ab Vers 15 hier zu lesen. Da sagt er, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wunderschöner Vers, der so wichtig auch und so aktuell ist für uns heute, noch 2000 Jahre später. Aber dann sagt er, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, in deiner Bibel steht vielleicht einen anderen Helfer geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Da haben wir wieder dieses Wort in euch. Der Titel dieser Predigtserie lautet, wie bleibe ich bekehrt? Du magst dich vielleicht gefragt haben, als Siebenten-Tags-Adventist, als Christ des 21. Jahrhunderts, wie du es schaffst, nah an Jesus zu bleiben, Tag für Tag. Vielleicht ergeht es dir so, wie vielen anderen Christen auch heute, dass es so ist, dass wirklich der Weg des Christseins sozusagen begonnen hat und du hast vielleicht schon ein paar Monate, ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte hinter dir in deinem Weg mit Jesus und es fühlt sich nicht mehr so frisch an, so Feuer und Flamme, wie du am Anfang warst. Aber das muss nicht so sein. Jesus war an diesem Punkt angelangt, dass er vor einem ähnlichen Problem stand. Du musst dir vorstellen, seine Jünger waren mit ihm, sie waren bekehrt, manche von ihnen waren noch nicht wirklich bekehrt, manche gar nicht. Sie alle hatten diesen Prozess, durch den sie liefen, ja, aber Jesus musste jetzt an eine Lösung denken, damit seine Jünger bekehrt bleiben. Damit sie wirklich Feuer und Flamme bleiben für das Evangelium, für die Botschaft, die er ihnen mitgeben wollte. Und auch schon mitgegeben hat die letzten 3,5 Jahre. Die haben an viele andere Sachen schon genug gedacht, ja, in diesen Stunden. Sie haben gedacht an ein irdisches Weltreich, um die Römer zu besiegen. Sie haben nicht immer ganz verstanden, wovon Jesus redete. Aber Jesus nutzt diese eine Chance in diesen Kapiteln im Johannesevangelium, um ihnen zu zeigen, wie sie bekehrt bleiben. Und er benutzt hier diese Sprache des Helfers, des Beistandes, mit anderen Worten des Heiligen Geistes. Das wollen wir uns jetzt genauer anschauen und werden ein bisschen durchs Johannesevangelium hier springen und ein paar wichtige Verse uns heraussuchen, aber dann werden wir zusammen noch an eine andere Stelle gehen in der Bibel, nämlich ins Lukasevangelium und uns dort anschauen, was das praktisch für uns heißt, wie wir bekehrt bleiben dürfen. Jeden Tag aufs Neue. Nun, ich hatte schon gesagt, dass Jesus die letzten 3,5 Jahre neben seinen Jüngern war und jetzt hat er angefangen, davon zu reden, dass er in seinen Jüngern sein wird. Und was Vers 16 und 17 hier eigentlich beschreibt, ist ganz einfach das, dass der Beistand, also der Heilige Geist, in die Jünger hineinkommen kann. Mit anderen Worten, Jesus war ja 3,5 Jahre neben seinen Jüngern. Er hat gegessen, sie haben Dinge getan, er hat geheilt, er hat gepredigt, er hat all diese Sachen gemacht, ja. Und jetzt sagt er, ihr werdet sogar näher an mir sein, denn ihr werdet mich in euch haben. Wie geht das denn? Jesus in einem selbst? Wie soll das funktionieren? Ja, das magst du dich vielleicht fragen. Und die Jünger haben sich bestimmt Ähnliches gefragt. Sie haben nicht so ganz verstanden, was Jesus hier meinte. Aber es ist doch schon eine interessante Beobachtung, die wir hier heute schon nach wenigen Minuten machen konnten, dass Jesus, nachdem er so lange mit seinen Jüngern war, sich für diese Entscheidung bewusst entschied, ja, den Heiligen Geist ihnen zu geben. Das ist die einzige Lösung und das große Geschenk, was Jesus seinen Jüngern damals und dir und hier, mir heute geben möchte. Nun, Jesus redet weiter in Johannes 15. Ich möchte mit dir das lesen. Da sagt er, das ist ja die Rede vom Weinstock. Das mag dir bekannt vorkommen. Ja, er redet davon, dass sie in ihm bleiben sollen. Und das Wort bleiben kommt in diesem Kontext sehr oft vor in diesen Versen. Wir haben aber auch das Wort in, was sich wieder und wieder wiederholt. Ja, diese Präposition, dass Jesus hier ja, in die Sätze einfügt. Er sagt in Vers 4, Johannes 15, Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Wie ist das möglich, in einem bleiben? Ja, durch den Heiligen Geist. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, so bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, denn ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und dann geht es weiter und er sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, ja. Und wir sehen, dass diese ja, wunderschöne Botschaft von Johannes 15 eigentlich nochmal eine neue Bedeutung bekommt, wenn wir sie im Kontext des Heiligen Geistes sehen. Ich möchte mit dir noch weitergehen. Jesus redet dann in Kapitel 16 ganz deutliche Sprache. Ja, er benutzt ganz deutliche Wörter. Er sagt hier in Vers 26 von Kapitel 15 noch, wenn du das mit mir aufschlagen kannst, wenn der Beistand, der Helfer, da haben wir ihn wieder, gekommen ist, den ich euch vom Vater senden werde, den Geist der Wahrheit, da benutzt Jesus zum ersten Mal dieses Wort, ja, den Geist der Wahrheit, den Heiligen Geist, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Und dann gehen wir weiter, springen mit mir runter zu Kapitel 16, Vers 7, da steht der Elberfelder, es ist euch nützlich, also er sagt doch, ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Moment mal. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Mit anderen Worten, Jesus sagt, es ist gut, dass ich jetzt gehe, denn dann kann etwas passieren. Ja, was kann denn dann passieren? Die Bibel sagt uns, dass wenn er nicht weggehen würde, könnte der Beistand, der Heilige Geist, nicht zu den Jüngern kommen. Das heißt, Jesus geht weg. Er geht weg und so schwer es ihm fiel. Er geht mit Freude weg, weil er weiß, dass seine Jünger ihn täglich erleben dürfen durch den Heiligen Geist, dass er in seinen Jüngern wohnen kann. Verrückte Sprache, oder was heißt das überhaupt? Ja, wohnen kann in einem selbst. Ja, das möchte ich gleich erläutern. Noch ein Vers davor, bitte. Schau dir mit mir an, Vers 13 und Vers 12 auch davor. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er verkündigen. Mit anderen Worten, Jesus sagt, der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, wird euch in alle weitere Wahrheit führen. Er wird euch das Wachstum geben, was ihr braucht, um mehr Licht und mehr Licht und mehr Licht zu erfahren. Wunderschönes Versprechen, oder? Ist es nicht bewundernswert, dass Jesus den Heiligen Geist benutzt als dieses Geschenk, ja, was er seinen Jüngern geben möchte? Ich denke, das erfordert besondere Aufmerksamkeit von jedem Christen. Wenn das Hauptthema eigentlich war, von der letzten Rede, die Jesu an seine Jünger hielt, dann sollten wir uns wirklich damit beschäftigen. Nun, was genau heißt es, den Heiligen Geist zu haben? Wie kann der Heilige Geist in mir sein? Ja, ich bin doch ein Mensch, ich habe Muskeln, ich habe Organe, ja, bei mir fließt Blut, ich bestehe auch aus Wasser zum großen Teil. Wie kann denn dann jetzt Jesus in mich hineinkommen? Nun, um das zu verstehen, müssen wir den Charakter des Heiligen Geistes ein bisschen mehr verstehen. Und wir haben leider jetzt in diesem Teil nicht die Zeit, uns mit allen Charaktereigenschaften des Heiligen Geistes zu befassen. Aber ich möchte dich einladen, dass du vielleicht in deiner stillen Zeit noch einmal durch diese Kapitel 14, 15 und 16 liest und dann darauf achtest, wie der Heilige Geist beschrieben wird. Die Bibel spricht davon, dass der Heilige Geist redet. zuhören kann, dass er einen lehrt, dass er einen ja, überzeugt, in die Wahrheit führt. Ja, das hört sich doch so an wie eine Person, oder? Das heißt, es ist nicht irgendein Wind oder eine supernatürliche Kraft, die irgendwie herumschwirrt und keinen Charakter hat. Nein, das ist hier eine wirkliche Persönlichkeit, der Heilige Geist. Aber das ist, was Jesus hier sagt. Und er benutzt diese Sprache hier in Johannes 14, Vers 16, dass er zu seinen Jüngern sagt, ich werde euch einen anderen Beistand geben, nicht im Griechischen bedeutend, ja nicht eine komplett andere Person vom Charakter, sondern eine gleiche Person vom Charakter, dennoch eine unterschiedliche, also eine andere Person, ja, also zwei separate Einheiten, kann man das so sagen. Ja, und wir sind ja ganz klar natürlich bei der Trinität angelangt und merken, dass der Heilige Geist als Person eine Berechtigung hat, so wie es die Bibel uns mitteilt. Warum ist das so genial? Oder warum ist das überhaupt so, kannst du dich vielleicht jetzt fragen. Nun, das ist genial, weil der Heilige Geist all das hat, was Jesus hat. Weil er das ist, was Jesus ist, aber er kann in uns hineinkommen. Um das zu erläutern, möchte ich dir ein kleines Beispiel hier vorzeigen, ja, und das hat mit einer Flasche zu tun, die ich dir zeigen möchte. Und zwar, diese Flasche, du kannst dir vorstellen, ist jetzt leer. Sieht man ja. Da ist Luft drin. Das sind du und ich, wenn wir geboren werden, voller sündhafter Eigenschaften, Tendenzen und so weiter. Die Bibel spricht davon, dass wir Gefäße sind. Dass wir Gefäße sind, die sich füllen lassen können. Wenn man das einmal verstanden hat, dann weiß man eigentlich, was Jesus hier meint, dass der Heilige Geist in einen kommt. Und dann stell dir vor, wenn ich jetzt eine Wasserflasche, eine andere nehme oder ein Kanister und ich schütte jetzt Wasser in diese Flasche hinein. Was passiert ist, die Luft wird nach außen hinweggehen, aus der Flasche hinaus und Wasser wird in sie eindringen. Je mehr Wasser eindringt, desto weniger Luft ist in der Flasche drin. So ist es auch im geistlichen Leben. Wir sind voller wir. Du bist voller du selbst. Ich bin voller, ja, ich. Aber wenn wir um den Heiligen Geist bitten, so wie Jesus es seinen Jüngern und dir und mir heute gesagt hat und sagt, dann kann von der Selbstsucht und von unserem menschlichen, fleischlichen Anteil immer mehr verschwinden und Jesus in uns hineinkommen. Die Bibel spricht auch davon, dass wir wie Ton sind und dass Gott uns formen möchte als Töpfer. Ist das nicht schön, ja? Jetzt kann man vielleicht viel besser das Bild verstehen, was Jesus hier benutzt in diesen Kapiteln. Und man muss natürlich jetzt auch verstehen, dass Jesus seinen Jüngern das nicht zum ersten Mal schon erzählt hat. Ja? Er kam nicht am letzten Abend zu ihnen hat gesagt, ach übrigens den Heiligen Geist. Und um das zu verstehen und um auch den praktischen Bezug zu verstehen, was es heißt, den Heiligen Geist heute in mir zu haben, wie ich praktisch bekehrt bleibe, das möchte ich mit dir jetzt betrachten. Und dazu lade ich dich ein, dass wir noch eine zweite Bibelstelle aufschlagen, die wir zusammen lesen werden. Und diese finden wir im Lukas-Evangelium. Lukas, Kapitel 11. Während du das aufschlägst, möchte ich mit dir zwei sehr, sehr kraftvolle Zitate teilen. Charles Spurgeon hat vor einiger Zeit gesagt, dass ohne den Geist Gottes, dass wir nichts tun können. Er sagt, wir sind wie Schiffe ohne Segel. Wir sind unbrauchbar. Ganz schön starke Sprache, die hier benutzt. Ja? Ellen White hat im Buch Sieg der Liebe gesagt, dass wir nicht den Heiligen Geist gebrauchen können, sondern dass der Heilige Geist uns gebraucht. Ja, das ist jetzt ja natürlich nochmal eine andere Geschichte. Was heißt das, der Heilige? Das heißt, ich kann jetzt nicht den Heiligen Geist nehmen, wie so eine Eigenschaft, sagen, okay, jetzt, ich habe den Heiligen Geist, jetzt lege ich los. Nein, wir sollen uns gebrauchen lassen, wir sollen uns füllen lassen, so wie die Bibel es sagt. Und davon redet Jesus, wenn er ganz praktisch jetzt ein Beispiel bringt in Lukas Kapitel 11. Zum Kontext möchte ich Folgendes sagen zu Lukas 11, bevor wir jetzt lesen. Die Jünger haben, Und wir sind jetzt zeitlich, chronologisch vor Johannes, ja, vor den letzten Stunden, die Jesus verbracht hat. Das ist, wo die Jünger und Jesus noch Zeit miteinander verbracht haben, wo sie ihren Alltag hatten. Jesus hat geheilt, Jesus hat mit Kraft gepredigt und Wunder vollbracht. Und die Jünger haben das alles gesehen, ja. Und dann haben sie sich so gedacht, okay, woher nimmt er diese Kraft? Ja, sie haben sich gefragt, wie kann er das alles so machen? Ja, und sie haben gemerkt, weil sie ja die ganze Zeit mit ihm waren, dass Jesus die Quelle der Kraft immer morgens bekommen hat, als er gebetet hat. Es gab Tage, da hat Jesus die ganze Nacht durchgebetet. Zum Beispiel, als er seine Jünger ausgewählt hat. Es gab Tage, da hat er stundenlang vor Sonnenaufgang gebetet, alleine zum Vater. Er hat laut gebetet und die Jünger haben das gehört, weil sie ja mit ihm waren. Ja? Und so beschreibt uns Lukas hier in diesem Kapitel, er sagt Folgendes. Und es geschah, als er, das ist Jesus, an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Von allen Gaben, Talenten und Möglichkeiten, die Jesus seinen Jüngern ja vorbildlich gezeigt hat und offenbarte, haben die Jünger nach dem Gebet gefragt. Das muss man einmal verstehen. Ja? Die Jünger haben nicht gefragt, hey, kannst du uns bitte mitteilen, wie wir richtig predigen sollen? Oder wie wir heilen können? Oder wie wir Bibelstunden halten können? Oder wie wir die Prophetie auslegen? Nein. Sie haben gesagt, lehre uns zu beten. Warum? Weil sie verstanden haben, dass die ganze Kraft, die Jesus nimmt, um das zu tun, was er tat, vom Gebet kommt. Von dieser 1:1-Verbindung mit dem Vater. Wow. Lass uns weiterlesen. Jesus spricht jetzt, er sagt, er sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Und jetzt kommt das Vaterunser, was wir kennen. Jesus, ich überspringe das jetzt aus zeitlichen Gründen, weil das allein ist nochmal eine Predigt, die man füllen könnte mit der Tiefe, ja, die da drin steckt in diesem Gebet. Aber Jesus lässt es nicht dabei. Er gibt ihnen nicht nur ein exemplarisches Gebet, sondern er erzählt auch noch eine Geschichte. Und die möchte ich mit dir zusammen lesen. Eine Geschichte, die sehr, sehr interessant ist und vielleicht nicht so ganz einfach verständlich ist. Wir wollen es uns zusammen angucken, ja? Lasst uns dazu aufschlagen, Kapitel 11, und dort weiterlesen ab Vers 5. Und er sprach zu ihnen, seinen Jüngern: Wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen: Freund, leih mir drei Brote, und da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll? Und jener würde von ihnen antworten und sagen: Mach mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind schon bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, so spricht Jesus, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Was ist das für eine Geschichte? Das ist doch verrückt, oder? Da sagt Jesus Folgendes: Du bist zu Hause. Es klopft an deiner Tür. Da ist ein Freund, der kommt, der ist weit gereist vielleicht, und du möchtest ihm was zu essen geben. Ja, im Nahen Osten ist es noch viel, viel wichtiger als vielleicht bei uns hier heute in Deutschland oder in einem westlichen Land. Ja, es geht darum, dass du ihm was zu essen geben möchtest, aber du hast nichts mehr im Haus. Was machst du? Und du gehst dann zu deinem Nachbar. Und du sagst: Hey, Nachbar, hier, ich weiß, es ist schon spät, ja, aber ich brauche jetzt unbedingt etwas zu essen, weil ich muss meinem Freund etwas geben. Und der Nachbar, der ist im Bett und der sagt: Oh, lass mich in Ruhe. Ja, meine Kinder schlafen schon mit mir, ich kann jetzt nicht runterkommen zu dir. Aber du bist so unverschämt, wie es die Bibel sagt, und du klopfst und du klopfst und lässt ihn nicht in Ruhe, bis er dir endlich was zu essen gibt, damit du es weitergeben kannst. Die Welt da draußen ist am Verhungern. Es gibt so viele Leute, die das Brot des Lebens brauchen. Um uns herum. Schau dich um. Wie viele Menschen es gibt, die sprichwörtlich nach dem Worte Gottes hungern und die etwas Lebensfreude und Frieden brauchen. Und Jesus sagt zu dir und zu mir, dass wir zu Gott gehen dürfen, denn er ist nicht wie der Nachbar. Dieser Vergleich hier wird nicht aufgestellt, weil es so ist, wie Gott ist, sondern weil der Nachbar ebenso ist, wie Gott nicht ist. Als Kontrast wird hier diese Geschichte erzählt und Jesus sagt zu dir und zu mir, komm zu Gott, komm zu Jesus, frage nach dem Heiligen Geist, denn da draußen ist eine hungernde Welt. Und Gott möchte dir Brot geben, damit du es weitergeben kannst. Und jetzt macht Jesus Folgendes. Jetzt macht er einen Aufruf. Lasst uns weiterlesen. Ich sage euch, beziehungsweise in Vers 9, ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wer von euch der Vater ist, hier sehen wir ja, das ist ein Kontrast, der hier gestellt wird. Der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt als Fisch das etwa eine Schlange geben? Natürlich, das macht ja niemand, ja? Und Jesus sagt, auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht ein Skorpion geben. Und jetzt Achtung, der wichtigste Vers im ganzen Kontext hier ist Vers 13. Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Gott wartet darauf, dass du zu ihm kommst und wie in dieser Geschichte ihn nach Brot fragst, ihn um den Heiligen Geist fragst. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Das ist das, was wir heute empfangen dürfen. Das Problem ist nur, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerin, dass keiner oder nicht keiner, aber so wenige Christen heute noch nach dem Heiligen Geist fragen. Aber das ist das, was Gott dir und mir geben möchte. Er wartet nur so darauf. Und Jesus macht hier diesen Aufruf, weil er weiß, wie wichtig das ist. Und wir sehen, dass hier wirklich Action drin ist in diesen Versen. Ja, es gibt 6-mal das Wort Fragen, es gibt 2-mal das Wort Anklopfen, es gibt 2-mal das Wort Suchen und 8-mal benutzt Jesus hier das Wort Geben. Das Geheimnis, bekehrt zu bleiben, ist ganz einfach. Den Heiligen Geist jeden Tag aufs Neue empfangen. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern schon da mitgegeben hat, was er ihnen nochmal ausdrücklich mitgeben wollte in diesen letzten Kapiteln im Johannesevangelium. Und das ist das, was er dir und mir heute sagen möchte. Wir dürfen jeden Tag um den Heiligen Geist bitten. Nun, was genau heißt es und warum vielleicht jeden Tag, kannst du dich fragen. Du musst verstehen, dass der Heilige Geist vielleicht noch viel mehr ist, als das, woran du jetzt gerade denkst. Und um das ein bisschen zu erläutern und verständlich zu machen, plausibel zu machen, möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen. Stell dir vor, du gehst morgen zu Karstadt oder ein anderes Einkaufszentrum, was dir vielleicht bekannt ist. Ja, du gehst da rein, es gibt viele Sachen, es gibt Schmuck, es gibt Klamotten, es gibt Küchenutensilien, Betten, alles Mögliche. Ja, und du kommst da rein, du warst ja schon ein paar Mal da und auf einmal kommt eine nette Frau zu dir, dir entgegengelaufen und sie sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind in unserer Filiale der 1.000.000. Kunde. Und du, was? Okay. Und dann nimmt sie 2 Boxen hervor, hinter ihrem Rücken und sie sagt, okay, so schön mit Geschenkpapier eingepackt und einer Schleife drumherum, ja. 2 kleine Boxen, die sind nicht sonderlich groß. Und sie sagt, Sie dürfen beide aufmachen und dann sich entscheiden, welches Geschenk Sie als 1.000.000. Kunde von uns mitnehmen dürfen oder wollen. Sagst du dir, okay? Hört sich jetzt ja nicht so schlecht an. Ich weiß zwar nicht, was in diesen kleinen Dingern drin sein kann, aber gut, hast ja nichts zu verlieren. Also, du machst die Box 1 auf und in der ersten Box findest du dann eine Rolex. Eine ganz teure und wertvolle Uhr. Du wusstest gar nicht, dass sie die verkaufen da, aber auf jeden Fall ist in dieser Box eine super wertvolle Uhr. Und du sagst dir schon, boah, das ist ja fantastisch. Jetzt brauche ich ja gar nicht mehr die zweite Box aufmachen. Was kann denn noch Besseres in der zweiten Box drin sein als eine Rolex? Ja? und du willst schon gehen, denkst schon drüber nach, so, ja, da kann ich jetzt endlich die Reparaturen in meinem Haus machen, die ich machen wollte, oder da kann ich mir jetzt endlich jetzt ein tolles Geschenk für meine Frau machen, ja, oder für meinen Ehepartner, oder vielleicht dann kann ich endlich wieder richtig viel Gaben geben, Amen, ja, und du willst schon gehen, dann sagt sie zu dir, ja, warten Sie. Machen Sie doch noch die zweite Box auf. Was kann denn noch Besseres drin sein als in der ersten Box? Ja, ich meine, das ist doch schon... Okay. Du nimmst dir noch die Zeit, das dauert ja nicht so lange, und du machst die zweite Box auf und da ist da so ein kleiner Zettel drin, so wie hier. Und da steht drin, Sie sind ab jetzt der neue Geschäftsführer und Inhaber von der ganzen Filiale. Von der ganzen Filiale? Von dem ganzen 4-5-stöckigen Haus? Alles, was hier drin ist? Und die Verkäuferin, sie lächelt dich an und sie sagt, ja, das gehört jetzt alles Ihnen. Was würdest du mitnehmen? Die Uhr? Oder der neue Inhaber sein der ganzen Filiale? Weißt du, oft gehen wir zu Gott und wir fragen nach Geduld. Wir fragen nach ein bisschen Frieden, wir fragen nach ein bisschen Freude, wir fragen nach ein bisschen hier und dies und jedem, ja, und wir verstehen nicht, dass Gott uns noch viel mehr geben möchte, denn es ist Folgendes, der Heilige Geist ist die Kraft, ist die Person, die dir alles Weitere, was du noch bekommen kannst, an guten Gaben, an guten Charaktereigenschaften geben kann. Aber wir fragen nicht. Wir fragen lieber nach ein bisschen. Wir sind zufrieden mit der Uhr. Wir sind zufrieden mit der Uhr. Wir sagen, okay, ich gehe nach Hause, ich nehme die Uhr. Aber es gibt doch noch so viel mehr. Und der Heilige Geist ist das Medium, was alles Weitere dir geben wird. Ellen White schreibt im gleichen Buch, Sieg der Liebe, im Englischen Seite 672, da schreibt sie, dieser versprochene Segen im Glauben beansprucht, das ist der Heilige Geist, von dem sie hier spricht, bringt alle weiteren Segnungen mit sich. Was? Also anstatt Geduld, soll ich jetzt für den Heiligen Geist beten? Anstatt Freude und Frieden zu haben, anstatt Sanftmut zu haben, ja, dann sag Gott, bete für den Heiligen Geist. Willst du Erfolg haben, willst du Sanftmütigkeit haben, willst du die Früchte des Geistes haben, dann bete für den Heiligen Geist. Freunde, so oft im Leben, so oft beten wir nur für die Frucht. Und wir sagen, ja, okay, ich brauche jetzt ein bisschen Geduld heute, ja, oder bitte gib mir das oder jenes, ja. Und wir sind so kleinlich in unseren Anfragen und Gott sagt sich, warum fragst du nicht nach mehr? Denn ich möchte dir all das geben. Den Heiligen Geist, der alles Weitere bringt. Ich meine, nicht umsonst heißt doch die Bibelstelle in Galater 5, die Früchte des Geistes. Paulus redet hier von den Früchten. Das heißt, das ist das, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerin, das ist das, was du und was ich bekomme, wenn wir nach dem Heiligen Geist fragen. Das ist die Frucht, das ist das, was danach kommt. Und wir sagen immer, ja, ich möchte gerne das, was danach kommt, aber den Heiligen Geist, den kenne ich nicht, den Heiligen Geist, den brauche ich nicht, den Heiligen Geist, der interessiert mich nicht. Aber der Heilige Geist ist der Samen, die Wurzel, er ist das, was wir heute brauchen. Und das Schönste oder vielleicht sogar auch das Wichtigste in dieser ganzen Betrachtung ist Folgendes. Im Griechischen wird in Kapitel 11 vom Lukas-Evangelium, was wir gerade gelesen haben, Vers 13, den wir gerade gelesen haben, eine besondere Verbform benutzt hier. Jesus sagt zu seinen Jüngern, dass der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen gibt, die ihn bitten. Nun, diese Form, Verbform heißt ein kontinuierliches Geben. Ein kontinuierliches, tägliches Geben. Mit anderen Worten, wir dürfen und sollen nach dem Heiligen Geist jeden Tag fragen. Warum jeden Tag? Magst du dir jetzt vielleicht denken. Nun, wir haben den freien Willen Und der Grund, wieso viele Menschen vielleicht am Anfang so Feuer und Flamme waren für Gott und dann nicht mehr so sehr, der Grund, wieso du dich nicht mehr so bekehrt fühlst wie am Anfang, kann ja unter anderem daran liegen, dass Gott dir den Freiraum gibt und du selbst zu Gott gesagt hast, okay, ich distanziere mich jetzt ein bisschen. Das macht man meistens nicht bewusst, das passiert durch das Umfeld, in dem man sich befindet und die Dinge, die man sich anschaut und die man tut tagtäglich. Aber Gott möchte, dass du und dass ich jeden Tag fragen. Er hat uns den freien Willen gegeben, dass wir jeden Tag neu zu ihm kommen dürfen und bewusst die Entscheidung treffen können, alles ihm hinzugeben. Und das ist so wichtig, denn durch dieses tägliche Fragen kommt diese Ernsthaftigkeit in uns zustande, dass wir es auch wirklich wollen. Durch dieses tägliche Fragen entsteht auch dieser Wunsch, mehr wie Jesus zu sein und die Dinge, die wir wirklich dann haben wollen, die Segnungen, auch wirklich dann bekommen werden. Ich lade dich ein, dass du jeden Tag, falls du es noch nicht tust, für den Heiligen Geist betest. Das ist ganz einfach. Du startest deinen Morgen, du sagst, Herr, ich bitte dich, dass du mir heute den Heiligen Geist schenkst. Und ich weiß, du magst es vielleicht schon einmal gemacht haben oder vielleicht tust du es auch schon jeden Tag. Preis den Herrn, das ist super. Dann weiter so, denn Gott hat so viel weitere Segnungen für dich und für mich vorbereitet. Wir können es uns gar nicht vorstellen. Der Schlüssel, bekehrt zu bleiben, liegt darin, den Heiligen Geist von Gott jeden Tag zu empfangen, ihm alles hinzugeben. Und du erinnerst dich an die Flasche, dich täglich neu füllen zu lassen. Das ist wie wirklich physikalisches, also echtes Brot, ja, von dem wir in der Geschichte gelesen haben. Wenn du es weitergeben möchtest, dann brauchst du selbst Brot. Und Brot hält sich nun mal nicht 10, 20 Jahre. Es wird schlecht, es verdorrt, es vergammelt. Und deswegen sagt Gott, es ist genauso im geistlichen Leben. Ja, du musst und du darfst jeden Tag für den Heiligen Geist beten, denn Gott möchte ihn dir geben. Welche deutlichere Botschaft gibt es denn als die, die hier in diesem Kapitel drinsteckt, dass Gott jeden Tag seine Gaben dir geben möchte durch den Heiligen Geist? Ich lade dich ein, dass wir zusammen beten und dass wir zusammen für den Heiligen Geist bitten. Und ich lade dich auch ein, dass du in den zweiten Teil hineinschaust, den wir gemeinsam betrachten werden. Wir werden weiter uns anschauen, wie man praktisch jeden Tag bekehrt bleiben kann, denn es gibt Probleme, die auftauchen. Wir werden uns einen Zyklus anschauen, der Zyklus der Probleme, den die Christen heute haben und wie man aus diesem Zyklus der Probleme herausbrechen kann, um diese Bekehrung jeden Tag neu zu erleben. Willst du auch jeden Tag den Heiligen Geist? Ich bete, dass du es genauso möchtest und dass der Herr ein Verlangen in dir und in mir kreieren wird, jeden Tag aufs Neue, dass wir einfach eine wunderbare Beziehung mit ihm erleben dürfen, jeden Tag. Ganz frisch, ganz neu, wie zum allerersten Mal, als wir ihm unser Leben ihm gegeben haben. Lass uns zusammen beten. Himmlischer Vater, Herr, ich möchte dir so sehr danken dafür, dass du von allen Optionen, die offen standen, den Heiligen Geist uns gegeben hast. Eine Lösung, die so genial und doch so einfach ist zugleich, dass wir es uns vielleicht gar nicht richtig vorstellen können. Und Herr, wir haben auch gelesen, dass du diesen Heiligen Geist uns jeden Tag geben möchtest. Du wartest ja praktisch nur darauf. Du bist nicht so wie der Nachbar, der keine Lust hat, uns etwas zu geben. Nein, du wartest nur so darauf, mit offenen Armen uns das zu geben, was das Beste für uns ist. Und Herr, ich bitte darum, dass wir wirklich jeden Tag dieses Erlebnis haben dürfen. Bitte erinnere uns jeden Tag aufs Neue daran, dass wir nach dem Heiligen Geist fragen. Zeig uns in unserem Leben, was für wunderbare Veränderungen der Heilige Geist bringt, wie wir erweckt werden können, wie wir bekehrt bleiben können und wie wir anderen das Brot des Lebens brechen dürfen. Danke, Herr. In Jesu Namen. Amen.